Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, aber ich öffnete meine Augen wegen eines seltsamen Gefühls, dass etwas passiert war. Tatjana war noch nicht im Zelt. Ich lauschte in mich hinein. Mein Zustand war irgendwie ungewöhnlich. Ich konnte nicht verstehen, ob ich träumte oder ob dies wirklich mit mir passiert. Wenn ich träumte, woher kam dann diese absolute Klarheit und ungewöhnliche Reinheit des Denkens? Diese unbegreifliche Inspiration, dieser Energieschub, als ob ich neu geboren wäre. Ich zwickte mich, um alle Zweifel zu zerstreuen. Erstaunlich war, dass ich eher vermutete, dass ich mir selbst wehtue, als dass ich den Schmerz verspürte. Ich stand auf, immer noch nicht sicher, wie ich mich fühlte, und ging aus dem Zelt. Ich fühlte eine seltsame Leichtigkeit im Körper. Er bewegte sich auch irgendwie geschmeidig. Wenn ich zum Beispiel meinen Arm heben wollte, kam er nicht sofort hoch, sondern erst nach ein paar Augenblicken. Das alles war für mich sehr ungewöhnlich und interessant. Die Luft um mich herum wurde irgendwie ungewöhnlich dicht, aber am meisten beeindruckte mich die Stille, die überall herrschte. Man hörte keine Musik, kein Jubeln der Jungs und nicht einmal das gewohnte Rauschen der Wellen am Strand. Überall war es verdächtig still, als ob alles auf der Welt ausgestorben wäre. Es löste in mir eine seltsame Mischung von Empfindungen aus. Alles um mich herum war tot. Ich verstand aber, dass es lebendig ist, aber nicht lebt. Es war lebendig und nicht lebendig zugleich. Ich hob den Kopf und schaute in den weiten Himmel. Er war mit hellen Sternen übersät, als hätte jemand kleine, glänzende Diamanten auf ein Samtgemälde gestreut. Die Schönheit und ruhige Harmonie des Kosmos verlieh mir noch mehr Inspiration. Ich wandte meinen Blick auf das Meer. In dieser schwarzen, bodenlosen Tiefe leuchtete Arimans Yacht wie ein einsamer, lebloser Stern. Ich wunderte mich sogar selbst über diesen Vergleich, aber erst später wurde mir klar, dass sie wirklich leblos war. Es war niemand darauf, weder Jungs noch Matrosen, man hörte weder Musik noch Gespräche. Es war, als hätte es nie ein so fröhliches, unbeschwertes Leben auf dieser Yacht gegeben. Ungewöhnlich war nicht nur diese geheimnisvolle Stille, sondern auch die Wahrnehmung der Zeit, oder besser gesagt, deren völlige Abwesenheit. Es war, als würde dieses Phänomen überhaupt nicht existieren, als ob sie irgendwo in den geheimen Verstecken der Ewigkeit verloren gegangen wäre und nicht einmal einen Hinweis auf ihre Existenz hinterlassen hätte. Ich bekam Gänsehaut von so einem ungewöhnlichen Empfinden dieses in der Zeit stehen gebliebenen Moments, der sich in die Ewigkeit erstreckte. Alles war irgendwie unnatürlich, ungewohnt, als wäre ich in eine völlig andere Sphäre der Realität eingetreten. Nah und doch so fern, schmerzlich vertraut, heimisch und doch so fremd. Faszinierend mit ihrer Neuartigkeit, Zeitlosigkeit und absoluten Stille. Ich war einfach verzaubert von dieser scheinbar vertrauten, aber völlig ungewohnten, wundersamen Welt. Und da hörte ich eine Stimme. Generationen kommen und gehen, nur die Erde bleibt für alle Zeiten bestehen. Die Sonne geht auf und wieder unter. Dann eilt sie dorthin, wo sie aufs Neue aufgeht. Unaufhörlich fließen die Flüsse, sie alle münden ins Meer. Und doch wird das Meer niemals voll. Was früher geschehen ist, wird wieder geschehen. Was man früher getan hat, wird man wieder tun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Niemand denkt mehr an das, was früher geschehen ist, und auch an die Taten unserer Nachkommen werden sich deren Kinder einmal nicht mehr erinnern. Zuerst schien es mir, als käme die Stimme irgendwo von oben, wie von den Sternen. Ich hob den Blick, aber ich sah nichts außer dem Licht. Dann schien es mir, als käme sie unter meinen Füßen hervor. Aber unter meinen Füßen war nichts als klebriger Sand. Dann spürte ich, dass die Stimme mich von allen Seiten umgab. Und ich begann, mich umzusehen. Aber überall, wo ich hinsah, herrschte Dunkelheit. Erst die letzten Worte wiesen mich auf die Quelle des Klangs hin. Erst jetzt bemerkte ich ein bald ausgehendes Lagerfeuer am Ufer, an dem Sensei und Ariman saßen. Ich war froh, sie zu sehen. Doch als ich einen Schritt auf sie zuging, war die Welt plötzlich wie zerbrochen. Es gab ein unnatürliches, scharfes Geräusch, das sich wie das Zerreißen eines Stoffes oder eine Entladung des elektrischen Stroms anhörte. Und dann kamen unverständliche Geräusche, mal deutlich, mal gedämpft. Sie rollten an, als würde der Wind an einem stürmischen Tag durch eine zerbrochene Fensterscheibe wehen. Die Welt war wie in zwei Teile geteilt. Mit Willenskraft versuchte ich, mich zu konzentrieren und die Geräusche zu verstehen, um diese zwischen den Welten schwebende, unwirkliche Realität zu durchbrechen. Erstaunlich, aber es ist mir gelungen. Als ich meine Konzentration verstärkte, hörte ich zuerst Fragmente von Phrasen und dann ein seltsames Gespräch. »Ich bin so müde, Rigden, wenn du nur wüsstest«, erklang eine ungewöhnlich klare Stimme, die Ariman zu gehören schien. »Tag für Tag das Gleiche. Keine Kreativität in diesem eintönigen Grau. Du hast also sehr fleißig gearbeitet, Abraxas«, antwortete die melodische Stimme von Sensei. »Ach, ich muss mich schon lange nicht mehr anstrengen.« Arimans Stimme wandte sich von einer herzlichen zu einer traurig verurteilenden. »Die Enthusiasten sind heutzutage so zahlreich, dass die Profis hier nichts zu tun haben. Es ist sogar langweilig zuzusehen. Und du hast noch Hoffnung, dass aus diesem Projekt etwas herausgeholt werden kann? Möglicherweise kommt noch etwas dabei raus. Denn der Plan des Vaters ist unergründlich und die Vorsehung seines Willens ist unerschöpflich.« »Ich weiß nicht, Rigden, ich weiß nicht. Schließlich ist ein Teil des Ganzen deswegen ein Teil, weil er in seiner Individualität die Eigenschaften des Ganzen wiederholt. Unter solchen Bedingungen und in Anbetracht des Vorherrschens der Materie ist es unwahrscheinlich, dass ein Teil zu einer ganzheitlichen Einheit werden kann. Insbesondere in der Phase der Beendigung dieses Projekts. Selbst bei einer solchen Konstellation hat ein Teil noch eine Chance, zum Ganzen zu werden«, sagte Sensei. »Na klar, besonders wenn dieser Teil die Geschehnisse nicht beachtet. Gibt es eine Chance von 1 zu 1 Milliarde? Spottete Ariman. »Es mag so sein, aber dennoch ist es für ihn eine reale Chance«, sagte sein Gesprächspartner nachdenklich. Es entstand eine kurze Stille. Ich stand atemlos auf meinem Platz, hatte Angst, mich zu bewegen und die Konzentration zu verlieren. Dank derer ich dieses Gespräch so deutlich hören konnte, wie durch eine akustische Lücke im Raum. »Eins tröstet mich, dass dieser globale Wahnsinn bald ein Ende hat«, sagte Ariman. »Deshalb denke ich, dass wir unsere Zeit mit diesen realen Chancen vergeuden. Sie kosten zu viel Kraft und Mittel und das Resultat ist fast nichts.« »Vielleicht hast du auch recht, aber...« »Natürlich habe ich recht«, sagte Ariman entschlossen. »Ich habe diese Struktur bereits von oben bis unten studiert. Ihr kommt ab und zu hierher. Und ich kann nicht einmal für einen Moment fort. Erinnere dich an das vorherige Projekt.« »Ja, damals gab es genug Arbeit für alle. Und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Und hier? Gewöhnlicher Standard. Es ist also unwahrscheinlich, dass wir da etwas herausholen können. Er hielt einen Moment inne und fügte traurig hinzu. Ich habe das alles so satt, wenn du nur wüsstest. Ich habe diese endlosen Experimente satt. Wozu musste man damit überhaupt erst anfangen? Es war doch früher so gut. Na, wessen Idee war das denn? Wer hat dich dazu gezwungen, Abraxas? Du hast dich doch freiwillig gemeldet. Tja, Rigdon, wenn ich gewusst hätte, dass die Initiative derart mit der Ausführung bestraft wird, sagte er mit einem traurigen Lachen. Ein natürlicher Prozess bei der Schöpfung, lächelte sein Gesprächspartner traurig. In diesem Moment explodierte die Welt förmlich in ihren Klängen, als ob jemand die Lautstärke voll aufgedreht hätte. Die Schallwelle zerschmetterte diese ungewohnte duale Welt einfach in tausend kleine Scherben. Und all die angesammelten Geräusche der gewohnten Welt drangen auf einmal in diesem Raum ein, wie ein reißender Strom durch ein zerbrochenes, riesiges Aquarium. Eine furchtbare tierische Angst überkam mich. Von diesem unglaublichen Lärm ergriffen, hockte ich mich hin, zog mich mit zugekniffenen Augen zusammen und hielt mir mit den Händen die Ohren zu. Der Schrecken erfasste meinen ganzen Körper. Ich begann zu zittern. Die Angst wuchs wie eine Schneelawine. Doch durch diese donnernde Kakophonie von Geräuschen hindurch ertönte zu meiner Überraschung das Echo der begeisterten Rufe unserer Gruppe. Das nahm mir ein wenig die Angst vor dem, was vor sich ging. Es kostete mich eine große Willensanstrengung, zu versuchen, mich ein wenig zu beruhigen und mich zu zwingen, die Augen zu öffnen. Und als das schließlich geschah, kehrten die Geräusche der Welt zu ihrem alten, vertrauten Lauf zurück. Zuerst hörte ich die Wellen, die gegen das Ufer plätscherten. Dann sah ich Arimans Yacht mit unserer Gruppe an Deck. Die Leute applaudierten und riefen begeistert Hurra, während sie die kleinen, bunten Lichter des Feuerwerks am Himmel verglühen sahen. Eine weitere Salve donnerte und ein wunderschöner, gleißend leuchtender Stern erschien am Himmel über dem Meer. Er war so herrlich, dass ich unwillkürlich vor Staunen alle meine Ängste vergaß. Nachdem der Stern einen großen Raum mit einem hellen und einzigartigen Leuchten erhellt hatte, verblasste er und machte einem neuen Feuerwerksbild Platz. Die nächste Salve malte in den Himmel eine außergewöhnlich schöne Kugel, die aus vielen funkelnden Lichtern gewoben war. Fasziniert von dem Feuerwerk beobachtete ich einige Zeit lang seine außergewöhnlichen Muster in Form von fantastischen Blumen, Kreisen und Fontänen. Dieses ununterbrochene Abfeuern wurde von den begeisterten Rufen unserer Gruppe, ihren Pfiffen und Applaus begleitet. Wegen des Feuerwerks war der Himmel über dem Meer so hell erleuchtet, dass das Ufer wie am Tag erhellt war. Ich schaute mich um und spürte eine unheimliche Kälte. Mein Körper zitterte immer noch, und das war nicht verwunderlich, denn ich stand barfuß auf dem kalten Sand und vom Meer kam eine kühle Brise, die feuchte Luft ans Ufer brachte. Das Seltsame war, dass ich das erst jetzt spürte. Die Sportkleidung, die ich trug, wärmte mich eindeutig nicht. Fröstelnd vor Kälte eilte ich zum Feuer, wo Sensei und Ariman saßen. Die ungewohnte Leichtigkeit in meinem Körper war verschwunden. Die Welt wurde irgendwie wieder rau, kalt und ungemütlich. Obwohl es die gleiche, vertraute Welt war, die ich seit meiner Kindheit kannte. Ich weiß nicht warum, aber ich verstand, dass der Unterschied zwischen dieser Welt und der, die ich vor kurzem gespürt hatte, mir nur für die ersten paar Minuten bewusst sein wird. Und dann wird alles vergessen und wieder wie früher sein. Deshalb versuchte ich, während ich mich dem Feuer näherte, die unglaublichen Empfindungen, die ich erlebt hatte, in Erinnerung zu rufen und zu genießen. Zu diesem Zeitpunkt hörte ich Sensei und Ariman wieder miteinander reden. Nur dieses Mal waren ihre Stimmen ganz natürlich und vertraut. Und der Klang der Männerstimmen wurde, wie es sich gehört, lauter, als ich mich dem Lagerfeuer näherte und ging im Geräusch einer neuen Salve unter. Und du, Sensei, hoffst, dass aus ihnen etwas Gutes entstehen wird, sagte Ariman mit seiner gewohnten Stimme schmunzelnd. Offensichtlich über diese unaufhörliche Feier des Lebens auf seiner Yacht nachdenkend. Jeder hat eine Chance, antwortete Sensei. Also, Ariman, es ist nicht an dir oder mir, für sie zu entscheiden. Die Wahl liegt bei ihnen. Ja, die Wahl, sagte Ariman nachdenklich. Na, was wolltest du denn? Das ist Demokratie, sagte Sensei scherzhaft. Ariman, wie vom Schlaf erwacht, sagte genauso humorvoll. Oh, dieser Demos Kratos. Sie lachten schallend. In diesem Moment kam ich zum Feuer und versuchte mich, ein wenig aufzuwärmen. Wahrscheinlich hatte niemand mit meinem Erscheinen gerechnet. Oh, sagte Ariman überrascht. Und ich dachte, alle wären auf der Yacht. Bei diesen Worten wandte er seinen Blick verschmitzt zu Sensei, der daraufhin lächelte und triumphierend sagte, also doch nicht alle. Und dann schon an mich gerichtet, sagte er, setz dich, ist dir kalt? In diesem Moment ertönte ein weiteres Feuerwerk und am Ufer wurde es taghell. Sensei schaute mich mit einem so freundlichen, warmen Blick an, dass ich mich auf einmal ruhig, angenehm und gut fühlte. Und das Interessanteste ist, dass das Gefühl der Kälte augenblicklich verschwand. Nein, nein, sagte ich mit einem Lächeln und fügte prahlerisch hinzu, so härte ich mich ab. Sensei schaute auf meine nackten Füße und sagte wie ein fürsorglicher Elternteil, abhärten ist sicherlich eine gute Sache, man muss aber seinen Körper langsam daran gewöhnen. Ich glaube, für heute hat er genug. Geh und zieh besser deine Schuhe an. Ich blickte auf meine nackten Füße, die im kalten Sand froren. Die Aussicht, in naher Zukunft krank zu werden, war für mich auch nicht gerade erfreulich. Also beeilte ich mich, Senseis Bitte nachzukommen. Während ich meine Turnschuhe holen ging, war das Feuerwerk vorbei und die jubelnde Gruppe meiner Freunde wurde an den Strand zurückgebracht. Der Lärm und die Aufregung von verschiedenen Eindrücken begannen schnell, den Raum dieses einst ruhigen Landstrichs zu füllen. Ich gesellte mich zu den anderen, die mich einfach mit einer Flut von Emotionen bombardierten. Sie umringten Ariman und Sensei und begannen, durcheinander redend, über ihre Eindrücke von dem Gesehenen zu erzählen. Sensei, schade, dass du nicht mit uns gekommen bist. Dort ist es so schön, erzählte Eugen aufgeregt mit den Händen gestikulierend. Dort gibt es solche Skulpturen und Gemälde, dass jedes Museum der Welt neidisch werden würde. Ja, bestätigte Viktor. Und was für prächtige Möbel. Solche gibt es nicht mal in den königlichen Palästen. Und alles aus Mahagoni, fügte Ruslan prahlerisch hinzu, als ob es sein Eigentum wäre. Und mit echtem Gold verziert, betonte Tatjana mit großer Begeisterung. Und vor allem eine so gelungene Kombination von antikem Design mit modernster Ausstattung, sagte Valodja mit tiefer Stimme, beeindruckt von der Yacht. Ariman schaute zufrieden auf die Jungs, die sich gegenseitig unterbrachen und mit vor Bewunderung leuchtenden Augen von der prachtvollen Ausstattung der Yacht erzählten. Aber als er den verdutzten Blick von Nikolai Andrejewitsch sah, der im Vergleich zu den wilden Ausrufen der Jungs sogar irgendwie ein wenig traurig aussah, fragte er ihn, hat es ihnen gefallen? Ja, die Yacht ist sehr schön, nur habe ich etwas nicht ganz verstanden. Nikolai Andrejewitsch schaute Sensei fragend an. Sie ist innen viel größer als außen. Oh, es ist mein besonderer Stolz, gab Ariman eilig zur Antwort und betonte mit Vergnügen, das ist eine gelungene Raumaufteilung. Viele Spezialisten haben daran gearbeitet. Sie haben es geschafft, die Illusion von mehr Raum zu schaffen. Erstaunlich, sagte Nikolai Andrejewitsch so, als ob er versuchte, in seinem Kopf Unvergleichbares zu vergleichen. Aber die Jungs warteten nicht darauf, was Nikolai Andreevich zu diesem Thema noch sagen würde. Sie schienen diesem Umstand nicht einmal Beachtung zu schenken. Sie ließen sich wieder von den Eindrücken mitreißen, die sich mehr auf das Essen, die Einrichtung, den Spaß und das Feuerwerk bezogen. Diese unbändige Flut von Emotionen hätte wahrscheinlich bis zum Morgen angedauert. Aber Ariman unterbrach sie so plötzlich, wie er auch den Besuch auf seiner Yacht vorgeschlagen hatte. Ich freue mich, dass euch alles gefallen hat und ihr euch wunderbar amüsiert habt. Möge der heutige Tag ein guter Ansporn für eure glückliche Zukunft sein. All diesen Luxus, Leute, da bin ich mir sicher, könnt ihr leicht selbst erreichen. Wir werden unser Bestes tun, sprach Ruslan eifrig für alle. Das hoffe ich, sagte Ariman lächelnd und tauschte irgendwie seltsam Blicke mit Sensei, als ob die beiden mehr wüssten als das, was offen ausgesprochen wurde. Aber leider ist es Zeit zu gehen. Wie man so schön sagt, das Meer ruft. Wie, ist es schon vorbei? Sagte Kusti enttäuscht. Schade, ich würde mich gerne noch weiter mit Ihnen unterhalten, sagte Viktor. Solche Menschen trifft man in der Tat nicht alle Tage. Ariman lächelte zufrieden, warf einen flüchtigen Blick in Senseis Richtung und antwortete Viktor: Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden noch viel Zeit haben, um uns zu unterhalten. Wirklich? Riefen die Jungs freudig aus und wurden noch aufgeregter. Sehen wir sie bald wieder? Schneller, als ihr denkt, antwortete Ariman mit einem Lächeln und begann sich zu verabschieden. Es ist anzumerken, dass die Jungs sich sehr herzlich von ihm verabschiedeten, nicht so, wie sie ihn am Morgen begrüßt hatten. Alle schüttelten ihm lange die Hand, sagten eine ganze Reihe dankbarer Worte. Einige stellten letzte Fragen und einige schüttelten einfach unfähig, ihre Bewunderung auszudrücken, emotional seine Hand. Nur Sensei verabschiedete sich von ihm genauso einfach, wie er ihn begrüßt hatte, mit einem kurzen Händedruck. Die Damen erhielten von Ariman einen typisch galanten Handkuss und reagierten schon ganz selbstverständlich auf diese noble Geste. Und nach der allgemeinen Verbrüderung gingen alle, um Ariman zu verabschieden. Die Matrosen zündeten schöne Fackeln an und stellten sie entlang der Seiten des Bootes auf. Sie räumten den Motor weg und holten die Paddel wieder heraus. Sobald Ariman ins Boot stieg, erklang von der Yacht die bezaubernde Melodie von Beethovens Mondscheinsonate. Die Musik war wunderschön. Es klang so harmonisch und ruhig, als ob die Natur selbst sie spielen würde. Als das Boot ablegte, merkten die Jungs nicht einmal, wie sie ins Wasser gingen, winkten Ariman hinterher und wünschten ihm eine gute Fahrt und alles erdenklich Gute. Und so standen wir da, wie gebannt von diesem ergreifenden, rührenden Moment des Abschieds. Das von den Fackeln beleuchtete Boot entfernte sich langsam vom Ufer und schluchzte mit dem Wasserplätschern der Paddel zur Melodie der traurigen Musik, die uns in ihren Bann zog. Das alles trieb einem die Tränen in die Augen. Als die Mannschaft die Yacht bestieg, winkte Ariman uns ein letztes Mal zu. Die Motoren starteten. Die Yacht wendete und begann, in ihrer wunderbaren Beleuchtung funkelnd, sich entlang der Mondspiegelung ins offene Meer zu entfernen, begleitet von der bezaubernden Musik des großen Komponisten.